Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen bei den 20 Märchenminuten. Es geht weiter mit dem 5. Kapitel von dem Roman von Johanna Spyri, Heidi. Und mir ist beim Lesen, beim Vorauslesen, ich muss das ja immer so ein bisschen vorbereiten, sonst habe ich da lauter Fehler drin oder Verpatzer und manche Formulierungen sind auch einfach nicht so griffig, als dass man sie gut vorlesen kann. Da wird einem wirklich ein bisschen Angst und Bange um das arme Kind. Aber hört selber, es ist das 5. Kapitel und das heißt, es kommt Besuch. Schnell war der Winter und noch schneller der fröhliche Sommer darauf vergangen. Und ein neuer Winter neigte sich schon wieder dem Ende zu. Heidi war glücklich und froh wie die Vöglein des Himmels und freute sich jeden Tag mehr auf die herannahenden Frühlingstage, da der warme Föhn durch die Tannen brausen und den Schnee wegfegen würde und dann die helle Sonne die blauen und gelben Blümchen hervorlocken und die Tage der Weide kommen würden, die für Heidi das Schönste mit sich brachten, was es auf Erden geben konnte. Heidi stand nun in ihrem 8. Jahre. Sie hatte vom Großvater allerlei Kunstgriffe erlernt. Mit den Geißen wusste sie so gut umzugehen wie nur einer. Und Schwänli und Bärli liefen ihr nach wie treue Hündchen und meckerten gleich laut vor Freude, wenn sie nur ihre Stimme hörten. In diesem Winter hatte Peter schon 2-mal vom Schullehrer im Dörfli den Bericht gebracht, der Almöhi solle das Kind, das bei ihm sei, nun in die Schule schicken. Es habe schon mehr als das Alter und hätte schon im letzten Winter kommen sollen. Der Öhi hatte beide Male dem Lehrer sagen lassen, wenn er etwas mit ihm wolle, so sei er daheim. Das Kind schicke er nicht in die Schule. Diesen Bericht hatte der Peter dem Lehrer richtig überbracht. Als die Märzsonne den Schnee an den Abhängen geschmolzen hatte und überall die weißen Schneeglöckchen hervorguckten, im Tal und auf der Alm die Tannen ihre Schneelast abgeschüttelt hatten und die Äste wieder lustig wehten, da rannte Heidi vor Wonne immer hin und her, von der Haustür zum Geißenstall und von da unter die Tannen und dann wieder hinein zum Großvater, um ihm zu berichten, wie viel größer das Stück grüner Boden unter den Bäumen wieder geworden sei. Und gleich nachher kam sie wieder nachzusehen, denn sie konnte nicht erwarten, dass alles wieder grün wäre und der ganze schöne Sommer mit Blättern und Blumen wieder auf die Alm gezogen käme. Als Heidi so am sonnigen Märzmorgen hin und her rannte und jetzt wohl zum 10. Male über die Türschwelle sprang, wäre sie vor Schrecken fast rückwärts wieder hineingefallen, denn auf einmal stand sie vor einem schwarzen alten Herrn, der sie ganz ernsthaft anblickte. Als er aber ihren Schrecken sah, sagte er freundlich, »Du musst nicht erschrecken vor mir. Die Kinder sind mir lieb. Gib mir die Hand. Du wirst das Heidi sein. Wo ist denn der Großvater?«
»Er sitzt am Tisch und schnitzt runde Löffel von Holz«, berichtete Heidi und machte die Tür wieder auf. Es war der alte Herr Pfarrer aus dem Dörfli, der den Öhi vor Jahren gut gekannt hatte, als er noch unten wohnte und sein Nachbar war. Er trat in die Hütte ein, ging auf den Alten zu, der sich über sein Schnitzwerk hinabbeugte und sagte,
»Guten Morgen, Nachbar!«
Verwundert schaute dieser in die Höhe, stand dann auf und entgegnete,
»Guten Morgen dem Herrn Pfarrer!«
Dann stellte er seinen Stuhl vor den Herrn hin und fuhr fort,
»Wenn der Herr Pfarrer einen Holzsitz nicht scheut, hier ist einer.«
Der Herr Pfarrer setzte sich. »Ich hab euch lange nicht gesehen, Nachbar«, sagte er dann.
»Ich den Herrn Pfarrer auch nicht«, war die Antwort.
»Ich komme heute, um etwas mit euch zu besprechen«, fing der Herr Pfarrer wieder an. »Ich denke, ihr könnt schon wissen, was meine Angelegenheit ist, worüber ich mich mit euch verständigen und hören will, was ihr im Sinne habt.« Der Herr Pfarrer schwieg und schaute auf das Kind, das an der Tür stand und die neue Erscheinung aufmerksam betrachtete.
»Heidi, geh zu den Geißen. Du kannst ein wenig Salz mitnehmen und bei ihnen bleiben, bis ich auch komme«,
sagte der Großvater zu ihr. Und Heidi verschwand sofort. Das Kind hätte schon vor einem Jahr und noch sicherer diesen Winter die Schule besuchen sollen, sagte nun der Herr Pfarrer. Der Lehrer hat euch mahnen lassen. Ihr habt ihm nicht geantwortet. Was habt ihr mit dem Kind im Sinne, Nachbar?
Ich hab im Sinn, es nicht in die Schule zu schicken,
war die brummige Antwort des Alten. Verwundert schaute der Herr Pfarrer auf den Almöhi, der mit verschränkten Armen auf seiner Bank saß und gar nicht nachgiebig aussah. »Was wollt ihr aus dem Kind machen?«, fragte jetzt der Herr Pfarrer.
»Nichts. Es wächst und gedeiht mit den Geißen und den Vögeln. Bei denen ist es ihm wohl und es lernt nichts Böses von ihnen.«
»Aber das Heidi ist keine Geiß und kein Vogel. Es ist ein Menschenkind. Wenn es schon nichts Böses lernt von seinen Kameraden, so lernt es auch sonst nichts von ihnen. Es soll aber etwas lernen und die Zeit dazu ist da. Ich bin gekommen, es euch zeitig zu sagen, Nachbar, damit ihr euch besinnen und einrichten könnt den Sommer durch. Dies war der letzte Winter, den das Kind so ohne allen Unterricht zugebracht hat. Nächsten Winter kommt es zur Schule und zwar jeden Tag.«
»Ich tu's nicht, Herr Pfarrer«,
beharrte der Öhi. »Meint ihr denn wirklich, es gäbe kein Mittel, euch zur Vernunft zu bringen, wenn ihr so eigensinnig bei eurem unvernünftigen Tun beharren wollt?« fragte nun der Herr Pfarrer, auch ein wenig eifrig. »Ihr seid weit in der Welt herumgekommen und habt viel gesehen und vieles lernen können. Ich hätte euch mehr Einsicht zugetraut, Nachbar.«
»So?«
sagte jetzt der Alte und seine Stimme verriet, dass es auch in seinem Innern nicht mehr ganz so ruhig war.
»Und meint denn der Herr Pfarrer, ich werde wirklich im nächsten Winter am eisigen Morgen durch Sturm und Schnee ein zartgliedriges Kind den Berg runterschicken, 2 Stunden weit, und zur Nacht wieder heraufkommen lassen, wenn es manchmal tobt und tut, dass unser einer fast in Wind und Schnee ersticken müsste, und dann ein Kind wie dieses? Und vielleicht kann sich der Herr Pfarrer auch noch der Mutter erinnern, der Adelheid. Sie war mondsüchtig und hatte Anfälle. Soll sich das Kind auch so etwas holen mit der Anstrengung? Es soll mir einer kommen und mich zwingen wollen. Ich gehe vor alle Gerichte mit ihm und dann wollen wir sehen, wer mich zwingt.«
»Ihr habt ja ganz recht, Nachbar«, sagte der Herr Pfarrer freundlich. »Es wäre nicht möglich, das Kind von hier aus zur Schule zu schicken. Aber ich kann sehen, das Kind ist euch lieb. Tut um seinetwillen etwas, das ihr schon lange hättet tun sollen. Kommt wieder ins Dörfli herunter und lebt wieder mit den Menschen. Was ist das für ein Leben hier oben, allein und verbittert gegen Gott und die Menschen? Wenn euch einmal etwas zustoßen sollte hier oben, wer könnte euch beistehen? Ich kann auch gar nicht begreifen, dass ihr den Winter durch nicht halb erfriert in eurer Hütte. Und wie das zarte Kind es nur aushalten kann.«
»Das Kind hat junges Blut und eine gute Decke. Das möchte ich dem Herrn Pfarrer sagen. Und dann noch eins. Ich weiß, wo es Holz gibt und auch wann die gute Zeit ist, es zu holen. Der Herr Pfarrer darf gern in meinen Schopf hineinsehen. Es ist alles darin. In meine Hütte geht das Feuer nie aus den Winter durch. Was der Herr Pfarrer mit dem Herunterkommen meint, ist nicht für mich. Die Menschen da unten verachten mich und ich sie. Wir bleiben voneinander. So ist's beiden Teilen wohler.«
»Nein, nein, es ist euch nicht wohl. Ich weiß, was euch fehlt«, sagte der Pfarrer mit herzlichem Ton. »Mit der Verachtung der Menschen dort unten gegen euch ist es so schlimm nicht. Glaubt mir, Nachbar, sucht Frieden mit eurem Gott zu machen. Bittet um seine Verzeihung, wo ihr sie nötig habt, und dann kommt und seht, wie anders euch die Menschen ansehen und wie wohl es euch noch werden kann.« Der Pfarrer war aufgestanden. Er hielt dem Alten die Hand hin und sagte nochmals mit Herzlichkeit: »Ich zähle darauf, Nachbar. Im nächsten Winter seid ihr wieder unten bei uns und wir sind die alten, guten Nachbarn. Es würde mir großen Kummer machen, wenn ein Zwang gegen euch müsste angewandt werden. Gebt mir jetzt die Hand drauf, dass ihr herunterkommt und wieder unter uns leben wollt. Ausgesöhnt mit Gott und den Menschen.« Der Almöhi gab dem Pfarrer die Hand und sagte fest und bestimmt:
»Der Herr Pfarrer meint es recht mit mir, aber was er erwartet, das tue ich nicht. Ich sage es sicher und ohne Wandel, Das Kind schick ich nicht. Und herunter komme ich nicht.
So helf euch Gott, sagte der Herr Pfarrer und ging traurig zur Tür hinaus und den Berg hinunter. Der Almöhi war verstimmt. Als Heidi am Nachmittag sagte, jetzt wollen wir zur Großmutter, erwiderte er kurz,
heut nicht.
Den ganzen Tag sprach er nicht mehr. Und am folgenden Morgen, als Heidi fragte, gehen wir heute zur Großmutter, war er noch gleich kurz von Worten wie im Ton und sagte nur,
wollen sehen.
Aber noch bevor die Schüsselchen vom Mittagessen weggestellt waren, trat schon wieder ein Besuch zur Tür herein. Es war die Tante Dete. Sie hatte einen schönen Hut auf dem Kopf mit einer Feder darauf und ein Kleid, das alles mitfegte, was am Boden lag. Und in der Sennhütte lag da allerlei, das nicht an ein Kleid gehörte. Der Öhi schaute sie von oben bis unten an und sagte kein Wort. Aber Dete hatte im Sinn, ein sehr freundliches Gespräch zu führen. Denn sie fing gleich an zu rühmen und sagte, Heidi sehe so gut aus, sie habe sie fast nicht erkannt. Und man könne schon sehen, dass es ihr nicht schlecht gegangen sei beim Großvater. Sie habe aber gewiss auch immer daran gedacht, sie wieder zurückzunehmen. Denn sie habe schon begreifen können, dass ihm die Kleine im Wege sein müsse. Aber in jenem Augenblick hatte sie ja sie nirgends sonst hintun können. Seitdem aber hatte sie Tag und Nacht nachgesonnen, wo sie das Kind etwa unterbringen könne. Und deswegen komme sie auch heute, denn auf einmal habe sie etwas vernommen, da könne Heidi zu einem solchen Glück kommen, dass sie es gar nicht habe glauben wollen. Dann sei sie aber auf der Stelle der Sache nachgegangen und nun könne sie sagen, es sei alles so gut wie in Richtigkeit. Heidi komme zu einem Glück, wie unter Hunderttausenden nicht eine. Furchtbar reiche Verwandte von ihrer Herrschaft, die fast im schönsten Haus von Frankfurt wohnten, die hätten ein einziges Töchterchen. Die müsse immer im Rollstuhl sitzen, denn sie sei auf einer Seite lahm und auch sonst nicht gesund. Und so sei sie fast immer allein und müsse auch allen Unterricht allein nehmen bei einem Lehrer. Und das sei ihr so langweilig und auch sonst hätte das Mädchen gern eine Gespielin im Haus. Und da hatten sie so davon geredet bei ihrer Herrschaft. Und wenn man nur so ein Kind finden könnte, wie die Dame beschrieb, die in dem Haus die Wirtschaft führte. Denn ihre Herrschaft habe viel Mitgefühl und möchte dem kranken Töchterchen eine gute Gespielin gönnen. Die Wirtschaftsdame habe nun gesagt, man suche ein unverdorbenes Kind, das nicht sei wie die, die man so alle Tage sehe. Da habe sie selbst dann auf der Stelle an Heidi gedacht und sei gleich hingelaufen und habe der Dame alles so beschrieben von Heidi und ihrem Charakter und die Dame habe sogleich zugesagt. Nun könne gar kein Mensch wissen, was Heidi an Glück und Wohlfahrt bevorstehe. Denn wenn sie erst einmal dort sei und die Leute sie gern mochten und es etwa mit dem eigenen Töchterchen etwas geben sollte, man könnte ja nie wissen, es sei doch so schwächlich. Und wenn eben die Leute doch nicht ohne ein Kind bleiben wollten, so könnte ja das unerhörteste Glück...
Bist du bald fertig?
Unterbrach hier der Öhi, der bis dahin kein Wort dazwischen geredet hatte.
Pah! Gab Dete zurück und warf den Kopf auf. Ihr tut gerade, als wenn ich euch das ordinärste Zeug gesagt hätte. Und ist doch durch das ganze Prättigau auf und ab nicht einer, der nicht Gott im Himmel dankte, wenn ich ihm die Nachricht brächte, die ich euch gebracht habe.
Bring sie, wem du willst. Ich will nichts davon,
sagte der Öhi trocken. Aber jetzt fuhr Dete auf wie eine Rakete und rief,
ja, wenn ihr es so meint, Öhi, so will ich euch denn schon auch sagen, wie ich es meine. Das Kind ist jetzt 8 Jahre alt und kann nichts und weiß nichts. Und ihr wollt es nichts lernen lassen. Ihr wollt es in keine Schule und in keine Kirche schicken. Das haben sie mir gesagt unten im Dörfli. Und es ist meiner einzigen Schwester Kind. Ich habe es zu verantworten, wie es mit ihm geht. Und wenn ein Kind so ein Glück erlangen kann wie jetzt Heidi, so kann nur einer etwas dagegen haben, dem es um alle Leute gleich ist und der keinem etwas Gutes wünscht. Aber ich gebe nicht nach, das sag ich euch. Und die Leute habe ich alle für mich. Es ist kein einziger unten im Dörfli, der nicht mir hilft und gegen euch ist. Und wenn ihr es etwa vor Gericht kommen lassen wollt, so besinnt euch wohl, Öhi. Es gibt noch Sachen, die euch dann aufgewärmt werden könnten, die ihr nicht gern hörtet. Denn wenn man es einmal mit dem Gericht zu tun hat, so wird noch manches aufgespürt, an das keiner mehr gern denkt.
Schweig!
Donnerte der Öhi heraus und seine Augen flammten wie Feuer.
Nimm es mit und verdirb es! Komm mir nie mehr vor die Augen mit ihm. Ich will's nie sehen mit dem Federhut auf dem Kopf und Worten im Mund wie dich heut.
Der Öhi ging mit großen Schritten zur Tür hinaus. Du hast den Großvater bös gemacht, sagte Heidi und blitzte mit ihren schwarzen Augen ihre Tante wenig freundlich an. Ah, er wird schon wieder gut. Komm jetzt. Wo sind deine Kleider? Drängte Dete.
Ich komm nicht, sagte Heidi.
Was sagst du? Fuhr Dete auf. Dann änderte sie den Ton ein wenig und fuhr halb freundlich, halb ärgerlich fort. Komm, komm, du verstehst es nicht besser. Du wirst es so gut haben, wie du es gar nicht weißt. Dann ging sie an den Schrank, nahm Heidis Sachen hervor und packte sie zusammen. So, komm jetzt, nimm dort dein Hütchen. Es sieht nicht schön aus, aber es ist gleich für einmal. Setz es auf und mach, dass wir fortkommen.
Ich komm nicht, sagte Heidi.
Sei doch nicht so dumm und störrig wie eine Geiß. Denen hast du es wohl abgesehen. Begreif doch nur. Jetzt ist der Großvater bös. Du hast es doch gehört, dass er gesagt hat, wir sollen ihm nicht mehr vor die Augen kommen. Er will es nun so haben, dass du mit mir gehst. Und jetzt musst du ihn nicht noch böser machen. Du weißt gar nicht, wie schön es ist in Frankfurt und was du alles sehen wirst. Und gefällt's dir dann nicht, so kannst du wieder heimgehen. Bis dahin ist der Großvater dann wieder gut.
Kann ich auf der Stelle wieder umkehren und heimkommen? Heute Abend? Fragte Heidi.
Ach was, komm jetzt. Ich sag dir's ja, du kannst wieder heim, wann du willst. Heute gehen wir bis nach Mainfeld hinunter. Und morgen früh sitzen wir in der Eisenbahn. Und mit der bist du nachher im Augenblick wieder daheim. Das geht wie geflogen.
Dete hatte das Bündelchen Kleider auf den Arm und Heidi an die Hand genommen und so gingen sie den Berg schon hinunter. Da es noch nicht Weidezeit war, ging der Peter noch zur Schule ins Dörfli hinunter oder sollte doch dorthin gehen. Aber er machte hier und da einen Tag Ferien, denn er dachte, es nütze nichts, dahin zu gehen. Das Lesen brauche man auch nicht und ein wenig herumfahren und große Routen suchen nütze etwas, denn diese könne man brauchen. So kam er eben in der Nähe seiner Hütte von der Seite her und trug ein ungeheures Bündel langer, dicker Haselruten auf der Schulter. Er stand still und starrte die zwei Entgegenkommenden an, bis sie bei ihm ankamen. Dann sagte er, »Wo willst du hin?«
»Ich muss nur geschwind nach Frankfurt mit der Dete«, antwortete Heidi. »Aber ich will mich zuerst noch von der Großmutter verabschieden. Sie wartet auf mich.«
»Nein, nein, 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 keine Rede. Es ist schon viel zu spät«, sagte Dete eilig und hielt das fortstrebende Heidi fest bei der Hand. »Du kannst dann gehen, wenn du wieder heimkommst. Komm jetzt!«
Damit zog sie Heidi fest weiter und ließ sie nicht mehr los, denn sie fürchtete, es könne drinnen dem Kinde in den Sinn kommen, nicht fortzuwollen. Und die Großmutter würde ihr dabei am Ende gar beistehen. Der Peter sprang in die Hütte hinein und schlug mit seinem ganzen Bündel Ruten so furchtbar auf den Tisch los, dass alles zitterte und die Großmutter vor Schrecken vom Spinnrad aufsprang und laut aufjammerte. Der Peter hatte sich aber nur Luft machen müssen.
»Was ist denn? Was ist denn?« rief angstvoll die Großmutter.
Und die Mutter, die am Tisch gesessen hatte und fast aufgeflogen war bei dem Knall, sagte in ihrer angeborenen Langmut,
»Was hast du, Peterli? Warum tust du so wüst?«
»Weil sie das Heidi mitgenommen hat«, rief Peter aus.
»Wer? Wohin, Peterli? Wohin?«
fragte die Großmutter jetzt mit neuer Angst. Sie musste aber schnell erraten haben, was vorging. Die Tochter hatte ihr ja vor kurzem berichtet. Sie habe Dete gesehen, wie sie zum Almöhi hinaufging. Ganz zitternd vor Eile machte die Großmutter das Fenster auf und rief flehentlich aus,
»Dete, Dete, nimm uns das Kind nicht weg, nimm uns Heidi nicht!«
Die beiden Laufenden hörten die Stimme und Dete mochte wohl ahnen, was sie rief, denn sie fasste das Kind noch fester und lief, was sie konnte.
Heidi widerstrebte und sagte, »Die Großmutter hat gerufen, ich will zu ihr.« Aber gerade das wollte Dete ja nicht und beschwichtigte das Kind. Es könne jetzt nur schnell kommen, dass sie nicht noch zu spät kämen, sodass sie morgen weiterreisen könnten. Es könnte ja dann sehen, wie es ihm gefallen werde in Frankfurt, sodass es gar nie mehr fort wolle von dort. Und wenn es doch heim wolle, so könne es ja gleich gehen und dann erst noch der Großmutter etwas heimbringen, was sie freue. Das war eine Aussicht für Heidi, die ihr gefiel. Sie lief mit ohne Widerstreben. »Was kann ich der Großmutter heimbringen?« fragte sie nach einer Weile.
»Etwas Gutes«, sagte Dete.
»So schöne, weiche Weißbrötchen. Da wird sie Freude dran haben. Sie kann ja doch das harte, schwarze Brot fast nicht mehr essen.« »Ja, sie gibt es immer wieder dem Peter und sagt, es ist mir zu hart. Das habe ich selber gesehen«, bestätigte Heidi. »So wollen wir geschwind gehen, Dete. Dann kommen wir vielleicht heute noch nach Frankfurt, dass ich bald wieder da bin mit den Brötchen.« Heidi fing nun so an zu rennen, dass Dete mit ihrem Bündel auf dem Arm fast nicht mehr nachkam. Aber sie war sehr froh, dass es so rasch ging, denn nun kamen sie gleich zu den ersten Häusern vom Dörfli und da konnte es wieder allerhand Reden und Fragen geben, die Heidi wieder auf andere Gedanken bringen konnten. So lief sie stracks durch und das Kind zog dabei noch so stark an ihrer Hand, dass alle Leute sehen konnten, wie sie um des Kindes willen so pressieren musste. So rief sie auf alle Fragen und Anrufungen, die ihr aus Fenstern und Türen entgegentönten, nur immer zurück. »Haha, ihr seht's ja, ich kann jetzt nicht stillstehen. Das Kind hat's eilig und wir haben's noch weit.« »Nimmst es mit?«
»Läuft's dem Almöhi fort?«
»Es ist doch nur ein Wunder, dass es noch am Leben ist.
Und dazu noch so rotbackig.«
So tönte es von allen Seiten. Und Dete war froh, dass sie ohne Verzug durchkam und keinen Bescheid geben musste. Und dass auch Heidi kein Wort sagte, sondern nur immer vorwärts strebte in großem Eifer. Von dem Tage an machte der Almöhi, wenn er denn herunterkam und durchs Dörfli ging, ein böseres Gesicht als je zuvor. Er grüßte keinen Menschen und sah mit seinem Käsereff auf dem Rücken, mit dem ungeheuren Stock in der Hand und den zusammengezogenen dicken Augenbrauen so drohend aus, dass die Frauen zu den kleinen Kindern sagten, »Gib Acht, geh dem Almöhi aus dem Weg, er könnte dir noch was tun.« Der Alte verkehrte mit keinem Menschen im Dörfli. Er ging nur durch und weit ins Tal hinab, wo er seine Käse verhandelte und seine Vorräte an Brot und Fleisch einnahm. Wenn er so vorbeigegangen war im Dörfli, dann standen hinter ihm die Leute alle in Grüppchen zusammen. Und jeder wusste etwas Besonderes, was er am Almöhi gesehen habe, wie er immer wilder aussehe und dass er jetzt keinem Menschen mehr auch nur einen Gruß abnehme. Und alle kamen darin überein, dass es ein großes Glück sei, dass das Kind habe entweichen können. Und man habe auch wohl gesehen, wie es fortgedrängt habe, so als fürchte es, der Alte sei schon hinter ihm drein, um es zurückzuholen. Nur die blinde Großmutter hielt unverrückt zum Almöhi. Und wer zu ihr heraufkam, um bei ihr spinnen zu lassen oder das Gesponnene zu holen, dem erzählte sie es immer wieder, wie gut und sorgfältig der Almöhi mit dem Kinde gewesen sei und was er an ihr und ihrer Tochter getan, wie er manchen Nachmittag an ihrem Häuschen herumgeflickt habe, das ohne seine Hilfe gewiss schon zusammengefallen wäre. So kamen denn auch diese Berichte ins Dörfli herunter. Aber die meisten, die sie vernahmen, sagten dann, die Großmutter sei vielleicht zu alt zum Begreifen. Sie werde es wohl nicht recht verstanden haben. Sie werde wohl auch nicht mehr gut hören, weil sie ja nicht mehr da sehe. Der Almöhi zeigte sich jetzt nicht mehr bei den Geißen Peters. Es war gut, dass er die Hütte so fest zusammengenagelt hatte, denn sie blieb für lange Zeit ganz unberührt. Jetzt begann die blinde Großmutter ihre Tage wieder mit Seufzen, und nicht einer verstrich, an dem sie nicht klagend sagte, »Ach, ach, mit dem Kind ist alles Gute und alle Freude von uns genommen, und diese Tage sind so leer.
wenn ich doch noch einmal Heidis Stimme hören könnte, ehe ich sterben müsste.
Meine Güte, was für eine gemeine Frau die Dete ist. So was Fieses. Ich glaube, das nennt man eigentlich eine Entführung. Naja, ich hoffe mal, Heidi trifft es nicht ganz schlecht, da wo sie hinkommt, in Frankfurt. Was meint ihr? Lasst euch überraschen, wie es nächste Woche weitergeht. Bis dann und einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch. Tschüss!